ARD Sounds.
Steven?
Ja, Vico und Valeria?
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal russisch-koreanische Wurzeln.
Russisch-koreanische Korni?
Ja, sehr gut.
So hätte ich das spontan auch übersetzt.
Das war einfach, oder? Von uns?
Also das Wort Wurzeln, da musste ich ganz kurz überlegen, aber...
Same.
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja, das geht.
Wurzeln, das kann man ja auch, wie im Deutschen, glaube ich, auch zu Haarwurzeln sagen, ne? Korni ist es ja auch, sind auch Haarwurzeln.
Oh.
Was ist denn das Erste, woran du denkst, wenn du eben an deine Wurzeln jetzt denkst? Was kommt dir in den Sinn, in den Kopf?
In deine Wurzeln.
Aha.
Ich denke eigentlich nur fast, also zu 80% denke ich an meine russischen Wurzeln, weil ich russisch erzogen wurde.
Mhm.
Auch von der Seite meines koreanischen Vaters. Und ja, mit Korea an sich, was die koreanischen Wurzeln betrifft, da gab es bei uns nur das Essen. Weil die Sprache kann ich leider nicht.
Und über all diese Sachen sprechen wir jetzt mit dir in der Folge. Wir freuen uns.
Ja, wir freuen uns.
Ich freue mich auch.
Danke, dass du da bist.
Danke euch für die Einladung.
Hallo Leute, willkommen zum Podcast Nette Mädchen von Das Ding vom SWR. Schön, dass ihr mit am Start seid.
Schön, dass ihr da seid und schön, dass du hier bist, Steven.
Yes.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Richtig cool, dass es geklappt hat. Wir können ja mal so ein paar Facts droppen, weil wir lernen dich heute einfach mal so ein bisschen kennen und alle, die uns hören, mit uns. Du bist 25. Du bist in Kasachstan geboren, du hast russisch-koreanische Wurzeln, wie wir gerade gehört haben, über die wir heute ein bisschen genauer sprechen. Du bist außerdem queer, auch darüber sprichst du selbst auf TikTok, da haben wir dich nämlich entdeckt auf unseren For You-Pages. Ja, würde ich sagen, mal starten wir direkt mit einem kleinen Spiel zum Kennenlernen, zum Aufwärmen.
Ja, vielleicht hast du das ja auch schon mal irgendwo mal mitbekommen, auf TikTok oder sowas haben wir auch schon mal was dazu gepostet. Wir haben ja das Spiel immer, um unseren Gast kennenzulernen, nett oder nett?
Ja.
Also nett ist alles, was du eher nicht so gut findest und nett ist alles, wo du sagst, cool, da bin ich dabei. Fangen wir einfach mal an, oder? Hast du Bock?
Ich hab Bock.
Cool. Nice. Dann, ich würde direkt mal eine Sache in den Raum stellen. Und zwar, nett oder nett, eine Food-Kombination mischen, zum Beispiel Pelmeni mit Sojasauce essen.
Nett.
Nett?
Nett.
Machst du?
Ich esse Pelmeni nur mit Sojasauce.
Oha! Ich hatte es ein bisschen im Gefühl. Ich habe nämlich einen halbjapanischen Freund und der macht das auch. Aber ist da Schmand auch mit dabei? Also Sojasauce in den Schmand rein?
Nein, ich bin euch ganz ehrlich, ich mag keinen Schmand. Also Smetana muss mir wegbleiben.
Was?
Ja.
Was? Keine Smetana?
Keine Smetana, außer ein Borsch. Aber ansonsten bitte keine Smetana, nicht mit Pelmeni, Vareniki, nicht mit Blinchiki.
Okay, wait. Was ist dann
schon
noch
immer
auf deinem...
seit der Kindheit, oder?
Ja.
Krass.
Interessant.
Was ist dann noch auf deinem Pelmeni-Teller? Also Sojasauce haben wir schon gehört, was noch? Oder that's it?
Nur Sojasauce.
Okay.
Aber mich würde interessieren, wie machst du das? Machst du erstmal Sojasauce und dann Pelmeni oder Pelmeni und dann Sojasauce drüber oder in einem Schälchen neben der Pelmeni, neben dem Pelmeni-Teller? Wie machst du das?
Wir machen daraus eine Wissenschaft.
Also es gibt immer zwei Varianten bei mir. Entweder es gibt ein Sojasauce-Schälchen und also die Sojasauce separat von den Pelmeni oder ich esse die Pelmeni in der Brühe als eine Art Suppe. Und dann tue ich in diese Suppe ein bisschen Sojasauce rein.
Oh, das klingt lecker.
Okay, das muss ich mal ausprobieren. Ich habe noch nie Pelmeni mit Sojasauce gegessen. Noch nie.
Das ist geil.
Ich
esse das funktioniert gut.
Ich esse Pelmeni immer mit Ketchup.
Oh meine Mutter
Gott.
Macht Schmand mit
Was,
Ketchup.
Oh Gott! Findest du schlimm?
Ich mag kein Ketchup.
Okay. Na gut. Siehst du aber
Guter
genau,
Start hier schon mal auf jeden Fall,
aber das
Leute.
Ist ja genau das Tolle an Pelmeni. Man kann es mit allem Möglichen essen, finde ich. Soja, ja, Ketchup, ja, Smetana, ja. Egal was ihr wollt. Es schmeckt
Absolut.
Immer. Aber Dill und Soja kommt
Richtig
da drüber.
Lecker.
Ehrlich?
Richtig lecker, ja.
Das muss ich wirklich mal ausprobieren.
Es ist halt so salzig und so ein bisschen Umami. So.
Okay.
Funktioniert.
Okay. Kommen wir zum nächsten. Nett oder nett? Coming out haben vor russisch-koreanischen Eltern.
Niet.
Niet.
Niet, warum?
Also so eine Mischung aus beidem, weil der Anfang war katastrophal, aber danach war alles wieder friedlich. Aber dieser Skandal danach, das ist ein Niet.
Mhm. Darüber sprechen
genau.
wir heute nochmal genauer,
Denn
wie das
du machst
war.
Auf TikTok vor allem Storytimes, ne? Also du erzählst quasi so ein bisschen ein Schwank aus deinem Leben, sage ich jetzt mal. Und da gibt es auf jeden Fall eine oder ein paar Storytimes auch zu dem Thema. Da müssen wir dich da auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen genauer ausfragen, weil das klingt natürlich einfach wahnsinnig intens, sage ich mal.
Oh ja, das war es auch. Mhm. Also das war der, ich glaube, skandalöseste Abend in meinem Leben.
Wow. Okay.
Davon möchten wir auf jeden Fall auch was hören und sind sehr gespannt.
Okay, einen haben wir noch für dich. Nett oder nett, in einem Smalltalk mit fremden Leuten seine kompletten Wurzeln und Familiengeschichte erklären müssen?
Nett.
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 Erklär, was oder beziehungsweise warum nett?
Ich finde, wenn man Leute nicht so genau kennt, also ich bin zumindest so, ich habe keine Lust, halben Geschichtsunterricht hier zu halten. Und deswegen sage ich auch den Leuten meistens, wenn sie mich fragen, dass ich halb koreanisch, halb russisch bin, die meisten Leute fragen dann natürlich Nord oder Süd. Ich sage meistens Süd, weil dann wird man sofort einfach in Ruhe gelassen. Mhm. Ah, Süd, okay,
mhm,
passt.
Mhm, mhm.
Obwohl das ja eigentlich gar nicht stimmt, faktisch.
Mhm. Ja, okay, warte mal, jetzt noch kurz vielleicht eine abschließende Nett oder Nett. Familiengeschichte und Wurzeln in einem Podcast bei Nette Mädchen erzählen.
Nett.
Ich weiß nicht, was wir gemacht hätten, wenn das jetzt ein Nett gewesen wäre.
Deswegen bist du ja hier. Perfekt, das freut uns schon mal. Danke für diese kleine Runde Nett oder Nett. Wir gehen einfach mal direkt weiter, möchten dich weiter kennenlernen. Erzähl doch einmal ganz kurz, wo bist du aufgewachsen, wo bist du geboren? Erzähl gerne was über deine Wurzeln.
Das, damit du dann quasi diese Folge an den Leute schicken kannst, die danach fragen.
Ja.
Ohne dass du es
hört euch das an. Deswegen müssen wir das nicht mehr in einem Smalltalk besprechen.
Perfekt, ja. Also ich wurde 2001 in Kasachstan geboren, in der Stadt Akkol. Ganz kleines Dörflein. Ohne Betonstraßen, ganz normal. Mhm. Dreckstraßen, wie man es aus russischen Dörfern vielleicht kennt. Ich weiß nicht, wo ihr beiden aufgewachsen seid.
Ich komme aus St. Petersburg.
Okay, Big City.
Ja.
Ich bin in Krasnodar geboren und aufgewachsen in Pskov. Pskov ist so eine ganz kleine Provinzstadt, ist eine der ältesten Städte Russlands und ich kenne diese Straßen, ich weiß, was du meinst.
Ja. Erinnerst du dich dann noch so aktiv daran oder sind das eher so Fotos oder Erinnerungen? Oder?
Ich erinnere mich tatsächlich sehr aktiv daran, ja, obwohl ich ja ein Kleinkind war, aber... Wir kommen wirklich aus einem Dorf. Also ich meine Plumpsklo als Toilette-Dorf.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Wir haben auch auf einem Bauernhof gewohnt. Und dann sind wir 2004 nach Deutschland gekommen.
Mhm. Aus welchen Gründen?
Meine Mutter ist Russlanddeutsche.
Mhm.
Meine Oma ist von mütterlicher Seite ist halb deutsch. Meine Mutter ist vierteldeutsch.
Mhm.
Und dann waren meine Eltern zu zweit in den 90ern in Deutschland bei Verwandten zu Besuch, die bereits in Deutschland gelebt haben. Und die waren so begeistert davon, weil, also da liegen Welten dazwischen.
Mhm.
Die Supermärkte sind voll, alles ist geregelt.
Mhm.
Und dann haben meine Eltern sich dazu entschlossen, nach Deutschland zu ziehen.
Ihr habt dann aber zu Hause auf Russisch gesprochen wahrscheinlich, oder?
Ja. Ja.
Genau. Und dein Vater hat koreanische Wurzeln. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären, so wie, was das genau bedeutet. Weil jetzt hast du ja schon so ein bisschen gedroppt, faktisch irgendwie Nordkorea. Also, aber genau, was genau steckt da dahinter?
Also, am Ende des 19. Jahrhunderts sind einige Koreaner aus dem heutigen Nordkorea, damals war das Ganze ja ein Korea, aber aus dem heutigen Nordkorea ins russische Gebiet rübergewandert aufgrund von Hungersnöten und der politischen Instabilität von Korea zu der Zeit. Und die haben im heutigen Vladivostok gelebt, also dieses Grenzgebiet zu Nordkorea.
Mhm.
Und dann hat Stalin 1937 ca. 170.000 von diesen bereits auf russischem Gebiet lebenden Koreanern deportieren lassen nach Russland, Usbekistan, Kasachstan, weil er Angst hatte, dass diese Koreaner japanische Spionen sind. Weil zu der Zeit war Korea von Japan besiedelt.
Mhm.
Ja.
Ja, krass. Die Geschichte geht ja noch viel weiter, ist auch super komplex, muss man vielleicht an dieser Stelle sagen. Es gibt ja auch einen Begriff, vielleicht auch nochmal, vielleicht kann man das an dieser Stelle nochmal droppen. Und zwar Koryo-Saram heißen die Leute, die quasi daraus dann am Ende heute noch leben. Es sind, glaube ich, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, eine halbe Million, also Koryo-Saram, die, glaube ich, unter anderem noch ganz viel in den ehemaligen Sowjetunion-Ländern, aber auch wieder in der Korea, glaube ich, in Südkorea leben, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
Ja.
Genau. Ja, krass. Und wie war das bei dir? Wann hast du dich das erste Mal so richtig damit auseinandergesetzt? Also ich meine, man wächst ja einfach mal auf, wie man aufwächst so, und hinterfragt es wahrscheinlich gar nicht, aber...
Das erste Mal habe ich davon erfahren, wo wir eigentlich herkommen, als viele meiner Mitschüler in der Unterstufe, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, viele meiner Mitschüler haben mich gefragt, bist du Nord- oder Südkoreaner? Mhm. Und ich wusste tatsächlich selber gar nicht die Antwort.
Ja.
Also ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll. Also habe ich meinen Vater gefragt. Mein Vater war Geschichtslehrer in Kasachstan. Habe ich meinen Papa einfach gefragt, Papa, was sind wir eigentlich? Sind wir Nord- oder Südkoreaner? Und mein Vater hat daraufhin gesagt, wir sind Nordkoreaner.
Dann hat er das Geschichtsbuch rausgeholt.
Wie lange hat dieses Gespräch gedauert an diesem Abend? Oder waren das mehrere Abende? Oder wie kann man sich das vorstellen von seinem Vater, der Geschichtslehrer auch ist, diese komplette, wirklich vielfältige Geschichte von Koryoseram zu erzählen? Das ist ja gar nicht so einfach.
Mein Vater hat mir da nur so einen Quick Rundown gegeben. Das ging vielleicht 30 Minuten lang. Der hat den Globus rausgeholt und dann ging es los. Aber ich war am Anfang ein bisschen schockiert davon, dass er gesagt hat Nord, weil ich habe dann mit Nord das assoziiert, was die Leute heute damit assoziieren.
Mhm. Ja.
Ich wusste nicht, dass es zu dem Zeitpunkt, das war noch ein Korea, es gab kein Nord und Süd. Dann hat mein Vater mir genau das erklärt, was ich gerade erklärt habe und dann war ich so, oh.
Also
okay.
Eigentlich kann man ja sagen, man ist weder Nord noch Süd, sondern eigen komplett, ne?
Ja.
Also weil sich das ja dann erst danach entwickelt
hat. Ja, genau.
Das ist wirklich, und ich glaube, das verstehen dann, oder das ist das, was dann viele nicht so ganz nachvollziehen können, wahrscheinlich.
Genau.
Und vielleicht, was ich super spannend fand, auch bei der Recherche zu Koryoseram, ist, dass viele Menschen natürlich durch Stalin, durch diese Deportationen, unter anderem nach Kasachstan oder Usbekistan, die wurden ja zwangsdeportiert, die mussten alles zurücklassen, ihr Hab und Gut, alle Traditionen teilweise und auch die Sprache und haben alles verloren, was sie ausgemacht hat eigentlich über Jahre hinweg danach. Hast du auch darüber mal mit deinem Vater gesprochen, weil das ist ja wahrscheinlich auch Teil seiner Kultur, über die er auch irgendwann mal von seinen Eltern wahrscheinlich erfahren hat oder er musste wahrscheinlich auch einige Gespräche führen.
Ja, also meine Großeltern waren da dabei, also die gehörten zu den Deportierten, die wurden dann nach Kasachstan deportiert.
Mhm.
Ja, und der Anfang war unglaublich hart natürlich, weil man hat nichts. Man kommt dahin, man hat gar nichts.
Mhm.
Und dann wurden sie zu Kapusta-Farmern.
Mhm. Weißkohl-Farmern.
Ja, genau.
Ja, stimmt. Das war, glaube ich, relativ üblich, ne, dass man danach so landwirtschaftlich gearbeitet hat, hauptsächlich,
genau.
Um so ein bisschen dann auch wieder das Leben von Null und Nichts irgendwie wieder aufzubauen.
Genau.
Ich frage mich einfach nur, jetzt bist du in Deutschland. Also dieser ganze Weg deiner Urgroßeltern, deiner Großeltern, deiner Eltern letztendlich über mehrere Länder, dann nach Deutschland. Was macht das mit dir und wie identifizierst du dich heute? Was sagst du, wenn Leute fragen, ja, wer bist du?
Hi, ich bin Steven.
Genau das sage ich meistens. Aber innerlich fühle ich mich tatsächlich russisch.
Mhm.
Also wenn Leute fragen mich oft, wie fühlst du dich denn? Mhm. Fühlst du dich koreanisch? Fühlst du dich russisch oder fühlst du dich wie ein perfekter Mix? Also ich fühle mich keineswegs wie ein Mix zwischen den beiden. Ich fühle mich tatsächlich mehr russisch als alles andere, auch als deutsch.
Was denkst du, womit hat das zu tun?
Mit der Erziehung.
Mhm.
Also ich wurde auf Russisch erzogen, mit russischem Kulturgut und auch mit den strengen Regeln, die meisten russischen Kinder wahrscheinlich kennen, mit den gleichen Sprüchen, die wir alle gehört haben.
Mhm.
Und ja.
Sag mir mal einen Spruch, den du gehört hast in der Kindheit.
Was meine Mutter immer ganz oft zu mir gesagt hat, war: Так, я твоя мама, я не твоя подруга.
Kenn ich.
Ich bin deine Mutter, ich bin nicht deine Freundin. So nach dem Motto: Hier gibt es eine gewisse Hierarchie in dieser Familie.
Ja,
krass. In welche Situation hat sie das gesagt?
Also, ich weiß nicht, wie eure Eltern waren, aber meine Eltern haben geflucht wie Seemänner.
Meine Mutter auch.
Meine halt gar nicht, tatsächlich.
Oh, echt?
Ja.
Krass. Doch, bei uns schon. Und sollte ich ein Schimpfwort auf Deutsch sagen, ist eigentlich nichts passiert. Aber sollte ich einmal das B-Wort sagen, also das kann einem einfach mal rausrutschen, ja? Oh, dann ging's los.
Also sie durften sagen, du aber nicht.
Ja, genau.
Ja. Toll.
Dann hieß es sofort,
super.
Как ты со мной разговариваешь? Я твоя Мать, я не твоя Подруга.
Nicht deine Freundin, sondern deine Mutter.
Dann sollen die Eltern dann diese Wörter nicht sagen. Man nimmt das ja auf.
Ich weiß es nicht.
Ist wirklich. Ja. Wie soll man denn aufwachsen, wenn man mit Schimpfwörtern aufwächst? Natürlich übernimmt man das dann auch. Also,
okay, das heißt aber, in eurem Haushalt wurde Russisch gesprochen.
Ja.
Kann dein Vater Koreanisch?
Nein.
Aha.
Ah.
Ja, das macht natürlich dann auch Sinn, dass man sich mehr russisch zugehörig fühlt, wenn auch die Sprache zum Beispiel nicht geredet wird. Weißt du, warum er, also wurde das von seinen Eltern dann auch nicht mehr weiter vermittelt oder konnten seine Eltern dann noch Koreanisch?
Meine Oma kann tatsächlich noch Koreanisch, nicht mehr perfekt, weil sie selber auf russischem Gebiet geboren wurde, aber mein Vater wurde leider von seiner Mutter, also meiner Oma, auf ein Internat geschickt und ist auch in dem Internat groß geworden und kam dann erst im Teenie-Alter wieder zu ihr zurück.
Mhm.
Und dementsprechend gab es keine Gelegenheit, Koreanisch zu lernen.
Interessant.
Hat er sich denn intensiver mit seinen Wurzeln beschäftigt? Hast du mal mit ihm darüber gesprochen? Das finde ich immer super spannend, weil bei mir in der Familie ist es so, manche Leute in meiner Familie waren plötzlich auf so einem Trip, ich muss jetzt alles über meine Vorfahren wissen und ich gehe so weit zurück, ich fahre in Dörfer, ich schreibe Briefe, Mails und suche nach Menschen, die Kontakt haben zu gewissen Familienmitgliedern, weil natürlich, man verliert ja irgendwann so den Weg des Stammbaums, also man weiß nicht oft, wo die Leute hergekommen sind, wenn niemand mit dir vorher gesprochen hat darüber und dann hat wirklich diese Person meine Familie angefangen zu suchen und Fotoalben zu erstellen. Bis man dann zurückgehen konnte,
so Ahnenforschungsmäßig.
Ja, genau. Die und die Person hat da und da in diesem Jahr gelebt und kommt aus dem und dem Dorf oder aus der Stadt. Und das waren die Interessen so und so, haben sich für Kunst vielleicht, für was weiß ich, Literatur interessiert oder damals war irgendwie ein Tischler da, sodass man vielleicht, also ich glaube, die Person wollte einfach wissen, warum sie geworden ist, wie sie ist. Ich weiß nicht, hat dein Vater vielleicht auch da recherchiert oder hast du mit ihm darüber gesprochen?
Ich habe mit ihm tatsächlich nie darüber gesprochen, aber ich glaube, er hat auch nicht recherchiert. Also mein Vater hatte da auch begrenztes Interesse, sage ich jetzt mal. Obwohl er Geschichtslehrer war.
Ja, eigentlich spannend, ne?
Ja.
Wie ist es mit deinem Interesse? Hast du irgendwie, hat es dich mal in den Fingern gejuckt, mehr darüber zu erfahren oder die Sprache zu lernen oder so?
Ich habe tatsächlich schon mal angefangen, die Sprache zu lernen. Also ich habe mir einen privaten Lehrer genommen, hatte ein paar Stunden mit ihm, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich nicht genug Interesse dafür habe, um das weiter zu lernen, obwohl Koreanisch eigentlich eine der einfachsten asiatischen Sprachen ist, die man lernen kann.
Ah. Und das weißt du, weil du noch eine andere asiatische Sprache kannst, nämlich, ne?
Genau.
Und zwar, was sprichst du noch?
Chinesisch.
Du sprichst Chinesisch, das finde ich nämlich auch krass, weil das ist ja relativ, also das ist auch heftig zu lernen, oder nicht?
Ja, das ist unglaublich schwer. Also ich kämpfe bis heute damit.
Wie kamst du dazu, Chinesisch zu lernen?
Ich hatte mit 16 Jahren einen Schüleraustausch nach China tatsächlich. Der wurde bei uns am Gymnasium angeboten. Und ich fand das so toll da. Ich habe am letzten Tag Rotz und Wasser geheult. Ich wollte nicht nach Hause.
Wie lange warst du da?
Ich war da nur 2 Wochen. Ja. Aber irgendwie hat das gereicht, um mich irgendwie zu packen.
Ja, manchmal irgendwie ist es so, ne?
Ja.
Warst du seitdem in China auch schon mal oder war es das letzte Mal dann?
Nee, ich war schon bestimmt 10 Mal in China oder so.
Krass. Also da ist das Interesse auf jeden
Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Und so Koreanisch oder so, in dem Fall dann, ist es dann südkoreanische Kultur, mit der du dich mal beschäftigt hast? Oder
wie?
Okay. Mhm. Das heißt so, das, was mittlerweile ja hier auch immer mehr präsenter wird, bei uns im Westen ist ja eher so der Klassiker, würde ich sagen, K-Pop, das Essen und so. Ist das auch etwas, was dich dann interessiert hat, oder?
Oh, als ich ein Teenager war, auf jeden Fall. Also ich fand K-Pop super. Ich fand es auch toll, dass endlich was Asiatisches cool geworden ist oder Mainstream.
Ja, aber das wollte ich nämlich fragen. Wie blickt man da drauf? Findet man das cool oder eher strange? So.
Also ich fand das cool.
Mhm.
Ich fand das cool, dass Korea etwas rausgebracht hat, was andere Länder so feiern, weil früher waren, also noch zu meiner Schulzeit, die asiatischen Kinder, wir waren alle die Nerds und die nicht cool und auf einmal kommt etwas, was total im Hype ist und alle kaufen, essen, schauen und möchten auch, also Südkorea ist eines der beliebtesten Reiseziele geworden, neben Japan.
Ja.
Kannst du vielleicht einmal eine Lieblings-K-Pop-Band droppen, was damals?
damals war meine Lieblingsband God Seven. Das ist auch die einzige Band, wo ich jemals auf einem Konzert war.
Ah ja.
Ja, ich glaube, die haben sich auch schon aufgelöst.
Oh.
Ja.
Weil ich habe nämlich, das war auch ganz interessant, ich habe mich vor einem Jahr oder sowas mit einer russischen Person unterhalten, einer russischen Freundin, die gesagt hat, warum auch immer, in russischen Kreisen oder sogar in Russland ist K-Pop total groß. Also es gibt sehr, sehr große Fangruppen. Und aber das ist jetzt nicht der Grund, warum du dich damit auch beschäftigt hast, weil es irgendwie auch mit russischen Fans zu tun hat oder sowas.
Ach so, nein, ich habe mich tatsächlich nur damit beschäftigt, weil ich mit Hip-Hop angefangen habe, als ich 15 war.
Mhm.
Und die Trainerin zu dem Zeitpunkt hat mich gefragt, woher ich komme.
Mhm.
Und sie hat mich am Anfang gefragt, ob ich Vietnamese sei. Ich meinte nein, Koreaner. Und sie hat dann gesagt, oh, cool, ich mag K-Pop. Ich wusste aber gar nicht, was das ist.
Ach.
Und als ich dann nach Hause kam, habe ich recherchiert, bei YouTube eingegeben. Und dann kamen die ersten Videos und ich fand das so cool. Hab mir auch direkt so einen Haarschnitt schneiden lassen wie in den Videos.
Und wie schaut es mit der K-Pop-Phase aktuell so aus?
Ist ein bisschen tot bei mir jetzt tatsächlich. Mhm. Also ich beschäftige mich nicht mehr so sehr damit. Ich weiß auch gar nicht mehr, was aktuell ist. Ja, ich bin jetzt eher mehr auf der russischen Musik.
Oh, okay. Interessant.
Ja. Steven, also wir haben natürlich sehr viele Fragen an dich. Deswegen war es sehr schwer, eine Frage der Woche an dich zu finden, weil eigentlich jede Frage der Woche sein kann. Aber uns hat es trotzdem interessiert, die Frage der Woche ist, also wir kennen ja einen Festtagstisch mit ganz viel Essen und allem drum und dran, an Geburtstagen, an Silvester, an Feierlichkeiten mit Olivier, mit Schuber, mit Medavik, mit vielleicht Pelmeni, vielleicht Schaschlik ist dabei, vielleicht Quass. Also du merkst, der Tisch ist immer
Sie
voll.
Ich könnte noch so ganz lange weitermachen.
Die Frage der Woche an dich ist deshalb, wie sieht denn ein russisch-koreanischer Festtagstisch aus?
Sehr interessante Frage. Also alles, was du gerade aufgezählt hast, steht bei uns immer am Tisch.
Mhm.
Aber da kommen noch Sachen dazu. Wir haben immer diesen Möhrensalat, den haben auch viele Russen tatsächlich, meine ich.
Ja, Kareyska Markovka?
Da. Markovtschia.
Markovtschia, ja genau, meine Mama macht den gerne. Aber ich weiß natürlich nicht, kannst du mal erklären, was so das Rezept ist, was du kennst oder was da so drin ist für alle, die es gar nicht kennen?
Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie man den macht.
Aber ist er scharf?
Bei uns ist er scharf,
ja, ne?
Also Karottenstreifen sind es ja, ne?
Genau.
Im Prinzip.
Das sind geraspelte Karotten mit, ich glaube, mit Essig.
Und das Interessante ist, wenn es ein bisschen scharf ist, weil sonst ist ja die russische Küche, würde ich mal sagen, nicht so scharf.
Mm-mm.
Das ist so eine der wenigen Gerichte, wo wir mal Schärfe zulassen. So.
Stimmt, du hast recht.
Ja, deswegen habe ich ganz lang scharf auch gar nicht essen können, weil ich das gar nicht kannte von zu Hause.
Mhm.
Ja.
Du hast recht. Ja, okay.
Was gibt's noch?
Dann gibt es bei uns immer eine koreanische Nudelsuppe, die heißt Kuksi. Also bei uns heißt sie Kuksi. Eigentlich auf Koreanisch, also auf Südkoreanisch heißt die Suppe Kuksu. Das ist eine Nudelsuppe mit Hack und mit, kennt ihr Bibimbap?
Ja.
Wie so eine Art Bibimbap-Topic. Da sind geraspelte Gurken, Möhren, manchmal auch Eier. Und da tut man dann auch noch einen Schuss Sojasauce rein. Das gibt es bei uns fast immer und das essen wir uns auch alle russischen Verwandten.
Darf ich da eine Frage zu stellen?
Ja.
Kommt diese Suppe dann von deiner Mama oder von deinem Papa? Oder wer bereitet sie vor?
Meine Mama bereitet immer alles vor.
Ey, das
spannend. Ja. Das heißt, sie hat das wahrscheinlich durch deinen Vater kennengelernt oder hat sie das irgendwie auch aus der Kultur in Kasachstan dann mitgenommen?
Nein, sie hat das tatsächlich für meinen Vater gelernt zu kochen und kocht das seitdem regelmäßig.
Krass.
Ja.
Also das heißt, dein Vater, das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, ob er insgesamt mal so kocht für dich, für euch.
Und mein Vater kocht total oft, aber ich weiß nicht, ob das so ein Vater-Ding ist, aber mein Vater remixt einfach random Sachen und dann gibt's was zu essen.
Das ist mein Alltag. Das mache ich eigentlich auch immer.
Also,
okay.
Ja.
Und es schmeckt dann aber immer?
Also mir schmeckt es meistens, ja. Aber ja, der macht wirklich wilde Sachen. Er kann Bursch kochen. Auf einmal finde ich so Stücke von Wiener Würstchen in diesem Bursch. Also.
Das ist random, aber irgendwie.
Das ist aber auch immer so ein Überraschungsmeal.
Bursch,
man weiß
Wiener
nie,
Würstchen.
Was man bekommt.
Ja, irgendwie bin ich jetzt neugierig geworden. Süß. Würde gerne wissen, wie das schmeckt.
Ja. Okay.
Okay, und so Tischkultur, also ist das auch so, dass dann quasi alle beisammensitzen, lange sitzen bleiben, würdest du sagen? Oder gibt es da irgendwie, würdest du sagen, irgendwie Dinge, die dir besonders in Erinnerung bleiben oder die dir besonders auffallen, wenn ihr so am Tisch sitzt?
Also bei uns ist es tatsächlich bis heute so, wir setzen uns alle zusammen an den Tisch am Anfang. Die Kinder, egal wie alt wir sind, essen zuerst auf, nehmen die Teller weg und gehen alle in irgendein Kinderzimmer. Und die Erwachsenen bleiben dann noch sitzen, bis sie umfallen. Ja.
Und dieser klassische Kindertisch früher, wo die Kinder immer an den Kindertisch gesetzt wurden, bloß nicht mit den Erwachsenen.
Ja.
Gab es bei euch auch?
Ja, ja. Gab es bei uns tatsächlich auch.
Ich habe mich da immer so gefühlt wie so abgestellt und nicht abgeholt.
Ich habe auch, ich habe tatsächlich auf TikTok auch eine gesehen. Ich glaube, sie heißt Regina JX, auch noch eine ganz neue Creatorin. Und sie hat auch quasi POV, wenn du russisch-koreanisch aufwächst, gemacht. Und ich habe mich gefragt, ob du irgendwas davon kennst. Du hast ja auch schon den Möhrensalat und so gesagt. Dann hat sie noch was erwähnt, das nennt sich Pigodi. Kennst du das?
Pigodi, Pigodi? Ja, natürlich.
Was ist das?
Das sind,
sah lecker aus.
Das sind diese, kennt ihr Baozi? Das sind diese chinesischen Dampfnudeln mit Fleisch drin. Diese Brötchen.
Geil.
Ja, ich habe es auch noch nie gegessen, aber mal, also so gesehen mal, dass das gibt.
Vielleicht kennt dein halbjapanischer Freund das, diese Nikomans. Das ist die japanische Version davon.
Ja, ja.
Aber Dampfnudeln kennt ihr ja. Ja. Gibt es auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist genau der gleiche Teig wie bei Dampfnudeln, nur mit einer Fleischfüllung.
Wir haben ja jetzt vor kurzem einen Post gemacht, einen Friendship-Post, wo wir versucht haben, russischsprachige Leute miteinander zu connecten. Und es war eine Idee tatsächlich aus der Community. Vielen, vielen Dank dafür. Da hat uns jemand geschrieben, so hey, habt ihr nicht irgendwie Lust, einen Post zu machen, dass wir uns connecten können? Und vielen Dank, dass ihr da so fleißig drunter kommentiert habt. Das war richtig schön zu sehen, dass so viele Leute da auch Interesse dran haben. Wie ist es denn bei dir? Hast du auch oder hattest du mal dieses Bedürfnis, dich auch mit russischen oder russisch-koreanischen Leuten mal zu connecten?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil ich finde es auch total cool, wenn man sich auf Russisch mit seinen Freunden unterhalten kann. Oder auch dieses Mischmasch. Und ich finde es cool, wenn die Kultur verbindet. Wenn man zusammen sich darüber unterhalten kann, dass man das Gleiche im Haushalt erlebt hat. Mit deutschen Freunden, deutsche Freunde können da oft nicht so ganz zu relaten, finde ich, wenn man was aus seinem russischen Haushalt erzählt.
Hast du mal so eine Situation erlebt, wo du dachtest, oh, kommt hier nicht so falsche Audience, irgendwie so falsches Publikum, ein bisschen?
Gute Frage. Also zum Beispiel, wenn ich darüber erzähle, wie die Weihnachtsfeier verlaufen ist, wie viel Wodka da geflossen ist und was für ein Skandal da ausgebrochen ist. Ich glaube, da kriegen die Deutschen erstmal ganz große Augen.
Ja, ja, das ist natürlich immer ein bisschen anders, ne? Kann ich mir schon vorstellen. Wie ist es denn, hast du denn irgendwann mal so das Gefühl gehabt, du hast jetzt so eine Community, wo auch immer, gefunden, mit der du dich connecten kannst? Also auf TikTok wahrscheinlich, weil da Leute kommentieren, aber auch sonst im Alltag?
Also meine beste Freundin ist auch Russlanddeutsche und sie ist so meine, wir sind so eine Zwei-Leute-Community.
Oh, aber das macht ja so viel aus, oder?
Ja. Mehr braucht es ja manchmal gar nicht.
Nee.
Eine Person, mit der du alles irgendwie besprechen kannst, ist ja auch schon so unfassbar wertvoll. Vor allem Russlanddeutsch ist ja auch nochmal eine Kultur, die man erstmal verstehen muss, so eine Geschichte, die man erstmal verstehen muss. Ja, wie war das? Hast du da auch so einen Prozess gehabt, dass du quasi auch erstmal so das Russlanddeutschsein irgendwie verstehen und kennenlernen musstest?
Ich habe das als Kind nie ganz verstanden, weil mein Vater hat mir immer gesagt, nu, Mama же немка.
Mama ist Deutsche, ja.
Ich dachte mir so, wie, sie ist Deutsch? Diese Frau spricht so ein gebrochenes Deutsch, wie kann sie selber Deutsch sein?
Oh, es ist so verwirrend für ein Kind. Wie soll, also, wo soll man da anfangen?
Einer durch.
Ja.
Aber dann hat meine Oma mir die ganze Geschichte erzählt. Meine Uroma, also die Mutter meiner Oma, konnte nur gebrochenes Russisch. Also die konnte Deutsch fließend. Ihr Russisch war echt schwach. Meine Oma konnte zur Jugendzeit fließend Deutsch, aber hat das dann irgendwann ein wenig verlernt. Aber das Deutsch meiner Oma ist bis heute gut geblieben. Meine Mutter konnte gar kein Deutsch, bis sie nicht nach Deutschland gekommen ist. Also dementsprechend in meiner Familie habe ich vom Russlanddeutsch jetzt nicht so viel mitbekommen.
Okay. Ja, okay, verstehe.
Ja, 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 klar. Es ist ja auch, nicht normal oder nicht selbstverständlich, dass man immer diese tiefen, intensiven Gespräche führen muss, auch mit seinen Kindern. Das ist, glaube ich, immer, also jetzt mit dem Wissen, was wir mittlerweile haben oder durch Social Media, wir kriegen ja viel mit, was ist die Geschichte von Russlanddeutschen und da kann man sich informieren, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man zu Hause mit seinen Eltern Geburtstag feiert, an einem Tisch irgendwie andere Themen bespricht, ist es jetzt nicht immer so einfach, ein Thema anzureißen. Ja, aber was ist denn nochmal die Geschichte von Russlanddeutschen? Kann ich mir auch total nachvollziehen.
Es war für uns beide ja auch voll der Prozess, da überhaupt mal durchzusteigen. Und da ist es ja nicht ansatzweise so, sag ich mal, also ne, da war es ja zugänglicher, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, total. Ja, wir beide sind ja nicht Russlanddeutsch, deswegen mussten wir uns nochmal auf einer anderen Ebene damit beschäftigen. Mhm.
Aber was würdest du vielleicht Menschen raten, die vielleicht auch gar nicht so richtig wissen, wo man anfängt, mit wem man sich connectet, so, aber vielleicht grundsätzlich mal ein Interesse hätten, so mit anderen Leuten in Austausch zu gehen, mehr über seine Wurzeln zu erfahren, so wie, gibt's da irgendeinen Tipp oder so, den du geben kannst, der dir vielleicht geholfen hat?
Startet mit TikTok.
Also Social Media hat auch gute Seiten.
Ja, erzähl mal, wieso?
Weil wenn man sich in die Masse des Internets begibt, findet man einfach viele Leute. Mhm. Also
wenn man keinen hat, ne, wird der Algorithmus die Leute finden.
Genau.
So Leute haben wir auch dich gefunden.
Ja, genau. Am Ende schon. Ja. Und jetzt gibt es ja vielleicht noch mehr Leute und so und dann geht es dann so und so weiter. Aber wieso hast du am Ende entschieden, mit TikTok anzufangen?
Oh, ich habe lange überlegt. Ich wollte schon sehr lange damit starten. Ich hatte eine Beziehung. Und mein Freund zu der Zeit hat mir immer gesagt, starte doch endlich damit, starte mit TikTok. Eigentlich hast du viel zu erzählen. Aber ich bin tatsächlich kamerascheu. Und mir war das Ganze echt unangenehm. Ich dachte mir, mein Gott, wie peinlich, dann sehen das noch Leute, die ich kenne. Nee, lass ich mal lieber. Dann haben wir Schluss gemacht. Und es ging mir unglaublich schlecht danach. Und ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn es euch so schlecht geht, dass euch einfach alles egal ist?
Nichts zu verlieren.
Ja.
So. Oh Mann, ja.
Ja, ich dachte mir so, Liebe des Lebens verloren. Jetzt, es geht nicht noch tiefer. Und dann habe ich Handy ins Stativ reingestellt und habe auf Record gedrückt.
Mhm.
Und dann ging's los. Und das erste virale Video, was ich dann ja gemacht habe, ist das, wo ich mich darüber auskotze, dass mein Ex mich nicht vom Flughafen abgeholt hat. Und das hat dann irgendwie diese Welle gestartet.
Ja. Zu Recht.
Was fällt ihm ein?
Hat es dir geholfen, dann mit dem Heartbreak umzugehen oder damit klarzukommen? Also generell Social Media?
Oh, auf jeden Fall. Ich finde, TikTok hat mich aus so einem Loch rausgeholt. Das hat mich so gut abgelenkt, weil ich habe versucht, so beschäftigt zu sein wie möglich, damit man, wenn man zu Hause sitzt, denkt der Kopf immer viel nach.
Mhm.
Und dann war ich tagsüber immer unterwegs. Und abends, um nicht viel nachzudenken, habe ich dann immer versucht, irgendwas aufzunehmen und irgendwas zu erzählen.
Aber gibt es so bei dir irgendwelche Sachen, die du immer wieder liest, die vielleicht auch gar nicht böse gemeint sind, aber halt einfach Leute, die nicht so ganz wissen, was passiert so?
Leute fragen mich halt ganz oft wegen meiner Herkunft. Spreche ich Koreanisch? Kann ich auch Koreanisch? Weil dass ich Russisch spreche, wissen die Leute dann meistens aus dem Kontext des Videos raus.
Mhm.
Aber ich glaube, die meistgestellte Frage, die ich bekomme, ist wirklich, kann ich Koreanisch? Deswegen habe ich so ein Aufklärungsvideo gefilmt, warum ich kein Koreanisch kann. Ja.
Stichwort Vorurteile. Also du wurdest ja schon ganz früh in der Kindheit mit einigen Dingen konfrontiert, mit denen man sich vielleicht noch nicht auseinandergesetzt hat. Du hast auf TikTok gepostet, es gab mal eine Situation mit einer Lehrerin und deiner Mama. Was hat diese Lehrerin deiner Mama gesagt oder was hat sie gefragt? Und du warst ja quasi dabei.
Ja, das war meine Grundschullehrerin. Das war nach der 4. Klasse, hat man ja manchmal so ein Abschlussevent mit den Eltern und den ganzen Schülern. Und meine Grundschullehrerin, die ich 4 Jahre lang in der Grundschule hatte, kam auf meine Mutter zu mit einem breiten Grinsen und hat meine Mutter dann gefragt, beziehungsweise ihr gesagt, wie toll sie das findet, dass doch meine Mutter ein Kind adoptiert hat und wie unglaublich bewundernswert das doch sei.
Also hat sie einfach angenommen, du musst adoptiert sein, weil es gibt keine andere logische Erklärung.
Ja.
Und was hat deine Mom, wie hat die darauf reagiert?
Meine Mutter meinte daraufhin, dass ich ihr echter Sohn sei.
Ja.
Die Grundschullehrerin hat das aber ganz falsch verstanden. Sie dachte, meine Mutter meint, dass, obwohl ich adoptiert bin, ich trotzdem ihr echter Sohn bin. Und dann meinte sie natürlich...
Sie wollte es nicht wahrhaben.
Ja.
Ich wollte es nicht verstehen.
Sie meinte natürlich, oh, natürlich ist das ihr echter Sohn. So wollte ich das auch. Ich wollte ihnen da auch nichts anderes mit sagen. Meine Mutter war direkt, nein, sie verstehen nicht. Ich habe ihn geboren. Mein Mann ist ein Koreaner.
Wir kommen in meinem Bauch hier raus.
Ja. Und dann hat die Grundschullehrerin sich natürlich entschuldigt. Sie meinte, ihr sei das total unangenehm. Und sie wusste das nicht, weil mein Vater natürlich bei keinem dieser Events dabei war, bei keinem Elternsprechtag. Meine Mutter war da immer
kann man
alleine.
Auch, ist ein anderes Thema.
Genau.
Aber wir haben das alle mit Humor aufgenommen.
Ja, okay.
Ja.
Das ist gut. Weil ich kann mir vorstellen, solche Erlebnisse prägen ja einen total, oder nicht?
Also ich fand das eigentlich ganz lustig, weil meine Mutter hat gelacht. Ich habe gelacht. Und dann, also meine Mutter musste mir natürlich kurz erklären, was sie meinte mit adoptieren, was bedeutet das?
Ja, genau.
Aber als sie mir das erklärt hat, fand ich das eigentlich ganz witzig.
Okay.
Ja, sowas, solche Storys, aber auch super wertvoll, dass du das irgendwie erzählst, weil ich habe auch gesehen, es gab eigentlich sehr viele Kommentare, die Ähnliches erlebt haben.
Ja.
Ja, und da gab es ja auch noch ein anderes Video, das ein bisschen viral gegangen ist. Und ich glaube, wir sind ja eh jetzt schon die ganze Zeit im Jetzt-Talk.
Ja, lass uns mal rübersliden in den Jetzt-Talk.
Unsere Rubrik, wir haben uns ja deinen TikTok-Kanal, wie du merkst, ein bisschen angeschaut, gebingewatcht. Und das eine TikTok, das so ein bisschen auch Wellen geschlagen hat, das war, wie du von deinem Coming-out erzählt hast. Und vielleicht kannst du uns einmal nochmal erklären, warum das genau so eine intensive Story ist. Weil du hast ja vorhin schon so angeteasert, das war gar kein so schöner Tag und gar kein so tolles Erlebnis.
Ich habe mich eines Tages nach Stuttgart verpisst, heimlich.
Wieso?
Und weil ich in Stuttgart habe ich über das Internet Freunde kennengelernt, die auch queer sind. Und ich hatte davor noch nie Kontakt zu anderen queeren Menschen.
Mit 15?
Ja, mit 15.
Du hast Fremde aus dem Internet getroffen, basically
genau.
In Stuttgart.
Ich habe Fremde aus dem Internet getroffen, empfehle ich keinem. Das war eine ganz dumme Aktion von mir. Das hätte ganz böse enden können.
Ja, ja.
Ja.
Ich habe niemandem Bescheid gesagt, wo ich bin, wo ich hinfahre.
Noch schlimmer.
Ja, ich habe meine Mutter angelogen. Ich habe gesagt, ich bin bei einer Freundin den ganzen Tag. Habe mir vom letzten Geld, was ich hatte, da ein Zugticket gekauft und bin in die Bahn gesprungen. Habe den ganzen Tag in Stuttgart verbracht mit diesen Leuten. Das waren tatsächlich auch Teenager wie ich, also da ist nichts passiert.
Zum Glück.
Meine Mutter hat aber in der Zeit, mein Zug hatte Verspätung. Ich kam erst um 0 Uhr oder so zu Hause an.
Oh Gott, ich krieg richtig Anxiety, wenn ich mir vorstelle, dass ich allein da schon zu wissen.
15. Meine Mama hätte schon die Polizei geholt, glaube ich.
Hey, ich hätte schon alleine überlegt, ob ich überhaupt noch nach Hause komme oder nicht. Für den Ärger, den ich gleich bekommen werde. So.
Ich hatte auch unglaubliche Angst, weil mein Handy war tot, ich hatte kein Ladekabel. Oh, das heißt, mich konnte man auch nicht kontaktieren.
Es wird immer schlimmer.
Meine Mutter war in der Zeit schon bei dieser Freundin, wo ich gesagt habe, dass ich bei ihr bin. Die Freundin.
Sie wusste das auch nicht?
Nein, sie wusste das auch nicht. Sie war dann natürlich, der Steven ist gar nicht bei mir.
Oh nein.
Oh Gott.
Oh nein.
Dann kam ich nach Hause. Mama sitzt schon auf meinem Schreibtischstuhl, dreht sich um. Wo warst du? Und dann ging's los. Hab natürlich Ärger kassiert. Aber in diesem Streit kamen dann immer so ältere Sachen hervor. Und dann hat sich das hochgeschaukelt. Bis ich mich nicht nur schuldig gefühlt habe, sondern dass mein Wutpegel auch noch hochgegangen ist. Und dann dachte ich mir, dann hat meine Mutter gesagt, so, und was willst du mir jetzt noch sagen? Daraufhin habe ich dann meine Mutter, dachte ich mir, ich würg dir jetzt eine rein. Und ich habe ihr gesagt, weißt du was? Ich mag Männer. Und K.O.
Krass.
Fertig.
Im Streit ein Coming-out gehabt.
Ja, also es war kein, komm, ich muss dir was sagen. Das war ein... Weißt du was? So und so sieht's aus. Ich bin schwul, ich mag Männer. Und
du hast einfach alles rausgelassen.
Ja.
Ja.
Aber weil du wusstest, dass sie das nicht, also dass es für sie eine krasse Reaktion sein wird, oder?
Ja.
Mhm.
Also ich wusste, das endet gleich böse. Und ich hätte das auf jeden Fall anders irgendwie handeln sollen. Aber in dem Moment, ich weiß nicht. Es ist einfach rausgekommen. Meine Mutter musste sich dann natürlich erstmal hinsetzen. Die Tränen sind geflossen, ihr Weltbild ist zusammengebrochen und ja, ich habe es auch sofort bereut, nachdem ich das gesagt habe.
Ja.
Weil ich habe meine Mutter noch nie so aufgelöst gesehen wie an diesem Abend. Und sie hat mir auch tatsächlich so Sachen gesagt, wie ihre Welt ist jetzt, also das Leben ist jetzt vorbei, was soll sie tun, was soll sie den Verwandten sagen, wie peinlich das doch wäre und warum ich mich für so einen unglaublich schrecklichen Lebensstil entscheide, das verstehen, glaube ich, viele Post-Sowjet-Leute nicht.
Dass es keine Entscheidung ist?
Ja, genau.
Ist.
Ich habe zu ihr gesagt, ich entscheide mich doch nicht dafür. Mhm. Wir sind eine homophobe Familie, warum sollte ich mich dafür entscheiden? Das wäre ein Schuss in, wie heißt das, ein Schuss ins Bein?
Glaub, bei Sprichwörtern brauchst du uns gar nicht fragen.
Man schneidet sich ins eigene Fleisch?
Ah, ein vielleicht? Eigentor. So.
Ach, Eigentor, ja.
Wir wissen, was du meinst. Sowas.
Ja. Die so, ja, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich dich so geboren habe. Ich meinte, ja, doch, irgendwie schon. Dann habe ich ihr gesagt, kannst du dich einfach jetzt dafür entscheiden, Mama, eine Lesbe zu sein? Werd jetzt, von jetzt auf gleich eine Lesbe. Ja, kann ich nicht. Ja, siehst du, ich kann das auch nicht.
Du bist richtig in die Auseinandersetzung dann so gegangen, was das angeht. Okay, krass.
Das ist aber sehr, sehr mutig von dir. Also generell so zu sprechen, weil man weiß ja gar nicht, welche Reaktion kommt und dass es unglaublich kompliziert sein kann, solche Gespräche zu führen.
Ich habe halt versucht, ihr so gut wie möglich zu erklären, dass an mir dieser Fakt ändert nichts an meiner Persönlichkeit. Mhm. Das ändert nichts an meinen Errungenschaften oder was weiß ich was. Ich bin immer noch genauso, wie ich immer gewesen bin. Und eigentlich hätte sie das wissen müssen. Ich habe als Kind ihre Kabuki immer zu Tode getragen.
Ihre Stöckelschuhe?
Ja.
Eltern wissen das doch eigentlich auch so ein bisschen ins Geheime.
Ja. Ich glaube das auch, ja.
Ja, okay.
Sie kennen doch ihre Kinder.
Und wie ist die Situation auseinandergegangen? Also das wirkt alles sehr hoch emotionalisiert an dieser Stelle.
Oh, ja, mein Vater hatte Schichtarbeit und er war die ganze Nacht lang auf der Arbeit. Dementsprechend war in diesem ersten Streit war mein Vater nicht präsent. Am nächsten Morgen hat meine Mutter das sofort meinem Vater erzählt und dann bekam ich Runde 2.
Oh Gott.
Mein Vater ist ausgerastet. Er hat mich in mein Zimmer gezerrt. Meine Mom ist sofort mitgerannt. Sie hat uns so auseinandergehalten.
Mhm.
Und mein Vater hat uns dann, hat mich selbst und ihn im Bad eingesperrt, hat mich hingesetzt und hat mich angefleht mit Tränen in den Augen, dass ich bitte normal werden soll und dass ich mich nicht für diesen Weg entscheiden soll. Und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt muss ich das Ganze von vorne erklären. Ich habe mich nicht dafür entschieden für diesen Weg.
Mhm.
Ja. Es ging auch unglaublich lange.
Ja, wie, also so, aber das war dann der Abend oder vielleicht auch nochmal vielleicht die Frage so, in dem Moment war das für dich so ein, das war intensiv und du musst es jetzt aushalten oder du bist wütend oder du bist unsicher oder verängstigt, weil, keine Ahnung, eingesperrt in dem Bad oder du hast deinen Vater vielleicht auch so noch nie gesehen oder wie würdest du beschreiben, wie du in dem Moment warst oder wie das für dich war? Oder ist es so, die Katze ist aus dem Sack, ich kann jetzt auch nichts mehr machen so?
Also ich hatte keine Angst zu keinem Zeitpunkt. Ich war einfach nur unglaublich traurig, weil ich das Gefühl hatte, also ich hatte nicht nur das Gefühl, das war, glaube ich, in dem Moment auch so, dass meine Eltern sich geschämt haben für mich.
Mhm.
Obwohl ich eigentlich meiner Meinung nach nie was getan habe, wofür man sich schämen soll und ich mich für meine Eltern auch nie geschämt habe.
Mhm.
Ist das dann so ein Gefühl von einem Verlust von Sicherheit zu Hause? Wenn man sich vorher sicher gefühlt hat, im eigenen Zuhause bei den Eltern plötzlich das nicht mehr zu haben?
Sicherheit vielleicht nicht, aber so ein Komfortfaktor ist dann auf jeden Fall weggefallen. Man fühlt sich irgendwie nicht mehr so wohl. Also ich hatte keine Angst, dass ich rausgeschmissen werde, aber ich habe gespürt, dass
das
etwas ist jetzt in der Luft.
Ist anders,
ja.
So. Wie alt warst du da?
Ich bin frisch 15 geworden.
Und hattest du dann schon lange dieses Gefühl, dass du das irgendwie loswerden musst oder irgendwas damit machen musst? Oder hattest du das gar nicht vor?
Nein, ich dachte immer, ich behalte das einfach in mir drin, ziehe aus und dann lebe ich das Leben aus. Die müssen das gar nicht wissen. Mhm. Weil ihr müsst verstehen, bevor ich mein Coming Out hatte, ich habe ganz oft von der Seite meiner Eltern gehört, wie schlimm es ist, homosexuell zu sein. Und auf Russisch gibt es leider auch ganz viele böse Wörter für solche Menschen wie
ich
glaub, mich.
Die kennen wir alle. Mhm.
Die habe ich früher regelmäßig gehört und dementsprechend dachte ich natürlich, nein, Sip, das kommt niemals raus. Und ich habe auch immer versucht, so nicht schwul zu sein wie möglich. Ja.
Würdest du im Nachhinein sagen, es war die richtige Entscheidung, das deinen Eltern zu sagen?
Ich hätte es auf eine ganz andere Art und Weise machen sollen, aber im Endeffekt finde ich schon, weil es sind 2 Wochen vergangen und es war alles wieder in Ordnung.
Mhm.
Es war alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Meine Eltern haben sich bei mir entschuldigt und sie haben mir gesagt, sie akzeptieren das so, wie es jetzt ist.
Hättest du das erwartet?
Tatsächlich nicht, nein.
Dass das so nach 2 Wochen auch, ne? Also vor allem, weil von dem Extrem zu ist okay.
Mhm. Was hat sie dazu bewogen, dann plötzlich ja so verständnisvoll mit der Situation umzugehen?
Also erstmal habe ich auf dem Fernseher einen Film angemacht. Der Film heißt Gebete für Bobby. Das ist ein autobiografischer Film über eine LGBTQ-Aktivistin. Sie heißt Mary Griffith aus den USA. Aber bevor sie eine Aktivistin wurde, war sie eine hochreligiöse Christin. Und sie hatte einen Sohn, Bobby, der war homosexuell, hat sich bei ihr geoutet und sie hat ihn daraufhin verstoßen und in diese Umerziehungslager geschickt.
Ja.
Und er hat sich daraufhin von der Brücke gestürzt.
Mhm.
Und dieser Film behandelt dann eigentlich nur das, wie diese Mutter mit dem Tod ihres Sohnes umgeht. Und am Ende hat diese Mutter so eine Realisation, dass sie komplett falsch lag.
Mhm.
Und dass sie es bereut, so geurteilt zu haben.
Hast du im Haushalt einfach angemacht. Ja. So, das, ach, okay.
Und dann haben wir den geguckt.
Gemeinsam.
Ja.
Mhm.
Ich gucke nach links, nach rechts. Okay, bei Mama, Papa fließen die Tränen.
Krass.
Mission accomplished.
Dein Plan ging auf.
Boah, ich werde auch voll emotional, wenn ich das höre.
Aber war dir das klar, dass da der Film so stark ist? Also kanntest du den Film vorher schon?
Ja.
Okay, das heißt, das war bewusst von dir eingesetzt, das Werkzeug.
Ich habe den Film tatsächlich vorher schon geguckt, habe selbst Rotz und Wasser geweint, weil im Film gibt es einen starken Moment, wo die Mutter das Ganze endlich realisiert und sie fährt nachts in eine Kirche und weint vor einem Pfarrer und bittet ihren Sohn im Himmel um Vergebung.
Mhm, wow.
Und das ist so ein...
Sehr emotional. Wow.
Ja, das ist ein... Der Film, diese Szene ist auch so unglaublich stark gefilmt.
Mhm.
Also da musste ich schon mit meinen 15 Jahren heulen. Und ich dachte schon genau, ich habe die ganze Zeit, als meine Eltern da saßen, auf diese Szene gewartet. Und zack, beide sind am Heulen.
Mhm.
Mein Vater hat zwar nichts mehr nach diesem Film zu mir gesagt, also nichts Außergewöhnliches. Meine Mutter kam danach aber in mein Zimmer, hat mich umarmt, hat gesagt, dass sie mich liebt, egal wie ich bin.
Mhm,
und dass sie sich nichts mehr wünscht, als dass ich einfach nur glücklich und gesund bin. Und ich soll mich bitte niemals von der Brücke stürzen. Also das hatte ich jetzt auch nicht vor. Aber ja.
Steven, ich muss an dieser Stelle sagen, danke dir für deine offenen Worte. Danke, dass du uns das alles erzählst.
Es gibt
und
so
uns
viele
einen
Leute.
Einblick gibst genau in deine Erfahrungen. Das ist so wertvoll für so viele Menschen, die zuhören und strugglen, darüber zu sprechen, mit den Eltern, mit den Verwandten. Deswegen danke dir. Danke auch für deinen Mut, darüber zu sprechen, so offen über deine Erfahrung damit.
Und das hast du ja auch auf TikTok gemacht. Und das ist viral gegangen auch noch, ne?
Ja.
Hattest du das erwartet?
Nein. Ich dachte immer, ich werde TikToks filmen, die bleiben bei diesem 200-View-Jail. Ich hätte nie gedacht, dass ich...
So nur 200 Aufrufe
Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine große, wie heißt das, Audience?
Reichweite so, oder
genau.
So viele Leute erreichen.
Dass es so ein großes Publikum erreichen könnte und dass das so viel
Resonanz? Ja, Resonanz.
Ja,
vielleicht?
Genau.
Also so viele Leute, die...
Gut,
also
dass
das heißt,
wir ein russisches Wort kennen, aber das Deutsche einem nicht einfällt.
Sprichwörter, Englischwörter,
Das kennen wir doch, also es ist doch immer so, solche
das heißt,
Gespräche,
Du hast auch in den Kommentaren gesehen, oder? Dass das was, diese Story, was mit Leuten gemacht hat.
Ja.
Was hast du da so gelesen?
Mir haben ganz viele Eltern geschrieben... Das fand ich auch unglaublich herzerwärmend, dass so viele Eltern mir gesagt haben, dass sie bei dem Coming-out ihrer Kinder einfach nur mit den Schultern gezuckt haben. Für die war das nichts. Das war nichts.
Mhm.
Ja, das hat nichts mit denen gemacht. Die fanden das gar nicht besonders.
Mhm.
Mir haben auch Kinder, also homosexuelle Menschen geschrieben, darüber, wie ihre Eltern sie akzeptiert haben.
Mhm.
Und vereinzelte Kommentare natürlich auch mit Leuten, die Angst davor haben, es ihren Eltern zu sagen.
Mhm.
Und ja, diese, das Ganze zu lesen, manchmal lese ich die Kommentare und heule ein bisschen.
Ja, glaube ich.
Wie ist denn die Beziehung zu deinen Eltern heute? Ist dieser Film, war das ein langfristiger Effekt?
Ich würde schon sagen, dass das ein langfristiger Effekt war, weil meine Eltern, seitdem gab es in meiner Familie diesbezüglich eigentlich keine Probleme. Ich konnte alle Boyfriends, die ich hatte, nach Hause bringen. Die haben meine Eltern, also ich hatte nur zwei, ja. Nur
alle diese 50 Boyfriends, die ich schon hatte.
Fühlt sich aber vielleicht genauso schwer an, so, ne? Egal, ja, ob zwei oder 50.
Also ich hatte zwei und beide haben meine Eltern kennengelernt. Und meine Eltern waren auch unglaublich herzlich zu den beiden.
Ach, schön.
Und ja, das Einzige, was war, ist, dass dieses TikTok, weil es so, zumindest für meine Accountgröße, viral gegangen ist, das hat auch andere Verwandte bereits erreicht. Und da gab es wieder ein bisschen Spannung.
Das Problem, wenn die Verwandten auch auf TikTok hängen. Oh Mann.
Ja, ja, man, ja. Man denkt, man ist alleine da, Scheiße. Aber nee, ich glaube nicht.
Ja,
ja, krass. Mhm. Und das hat dann wieder den Weg im echten Leben zu dir gefunden, oder wie?
Oh ja.
Mhm.
Meine Mutter hat mich dann auch gefragt, ob ich das TikTok nicht eher löschen sollte, weil... Was ist, wenn, jetzt haben da schon ein paar Verwandte gesehen, die werden das jetzt rumschicken und dann fängt die ganze Lästerei an und das finden Russen ja ganz schlimm, wenn über die Familie schlecht geredet wird.
Ja.
Dieses Image ist ja ganz wichtig bei uns.
Mhm. Aber auch da irgendwie, gerade weil dieser Spruch so oft in letzter Zeit fällt, die Scham muss die Seite wechseln. Auch da müssen sich vielleicht einfach Verwandte dafür schämen, wie sie... manche Menschen sehen und wie sie sie verurteilen und nicht, dass du dich für einen TikTok schämen musst oder so.
Ich habe auch gesagt, ich habe genau das Gleiche gesagt. Ich habe gesagt, ich werde nichts löschen. Es ist das Recht der Verwandten zu reden. Es ist mein Recht, nicht zuzuhören. Mhm. Fertig.
Ja.
Und das habe ich auch meiner Mutter gesagt. Es ist dein Recht. Es ist das Recht der Verwandten, dir irgendwas zu sagen. Aber du hast doch die Kraft, einfach nur Ohren zu, fertig.
Ja.
Verwandte sind nicht immer die besten Freunde. Ich finde, ich lebe in Deutschland, ich lebe in einem Land, das Homosexualität eigentlich vollständig akzeptiert. Wir haben alle Rechte, die man haben könnte. Wir sind nicht in Russland oder in Kasachstan, wo das Ganze noch verfolgt wird.
Mhm. Klar, hier machen auch immer noch Menschen, queere Menschen, diskriminierende Erfahrungen immer noch, leider zu oft. Aber man kann es nicht vergleichen mit Russland und mit den queerfeindlichen Gesetzen dort. Ja.
Wir haben hier ja immer am Ende noch den Aberglauben der Woche, über den wir reden.
Ja.
Du kommst ja auch nicht drum rum. Du musst ja auch einen Aberglauben dalassen.
Hm.
Erzähl mal, wie abergläubisch ist deine Family? Und ist das von der russischen oder der koreanischen Seite? Oder kann man das eh gar nicht mehr so richtig trennen oder sagen?
Ich glaube, beide Seiten sind bei mir unglaublich abergläubisch.
Perfekt.
Super. Dann bist du,
da
hier
bist du
richtig.
Bei uns, genau. Sag uns, vielleicht kannst du sagen, welcher Aberglauben vielleicht eher aus der koreanischen und welcher aus der russischen Seite ist, mit denen du aufgewachsen bist oder die du mal gehört hast alleine?
Also aufgewachsen bin ich eher mit den ganzen russischen Aberglauben, die man so kennt. Koreanischer Aberglaube, der einzige, der mich so, wo ich involviert war, war beim ersten Geburtstag bei koreanischen Kindern hat man so eine Zeremonie, bei dem vor dem Kind liegen dann verschiedene Gegenstände. Und dieses einjährige Kind muss dann ein paar dieser Gegenstände greifen. Und das ist wie so eine Prophezeiung für das Leben des Kindes.
Yo, weißt du, was du gegriffen hast? Hast du das gemacht?
Ich habe Geld gegriffen, eine Schere und das dritte weiß ich nicht mehr.
Was heißt die Schere?
Ich meine, die Schere steht für irgendwas Handwerkliches und Geld halt für finanziellen Erfolg.
Mhm.
Und das dritte weiß ich bis heute nicht mehr. Muss ich meine Mama fragen, weil es gibt eine Aufnahme davon.
Natürlich gibt es die Aufnahme davon.
Was gibt es da sonst immer für Gegenstände bei diesem Aberglauben? Also was liegt da so rum?
Da kann irgendein Spielzeug liegen, so ein kleines Auto, Geld liegt immer.
Mhm.
Irgendwas Handwerkliches, eine Schere, ein kleiner Hammer oder ein Löffel oder irgendwas in die Richtung. Da kann auch irgendwas zu essen liegen.
Mhm.
Das sind eigentlich total random Sachen.
Aber
und dann
spannend. Ich find's auch spannend.
Leute, die sich damit auskennen, daraus irgendwas rauslesen. Oh. Was bedeutet das jetzt?
Da gibt es dann extra Menschen, die das deuten, oder wie?
Ja, meistens sind das die Omas.
Die Expertinnen.
Ja, ja.
Natürlich. Auf diesem Gebiet.
Ja, die glauben, Russen glauben doch auch alle an Gadalki und so weiter.
Ja, ja. Gadalki, also Karten legen, alles mögliche, alles
spirituell.
Ja.
Extra sensi.
Es gibt wirklich alles. Gadajna, also ich habe auch früher so ganz viel Zeug gemacht, irgendwie mit einer Freundin.
Du hast
eine
kleine
Hexe, ne? Nicht ich, sondern die Freundin, die mir das gezeigt hat in Russland, die hat die ganze Zeit, sie hat immer jemanden, so eine alte Dame gerufen. Sie hat irgendwas auf dem Spiegel mit Lippenstift gemalt und hat gesagt, dass die Hexe gleich kommt. Ja.
Hattest du da keine Angst?
Doch.
Okay. Und hast du einen russischen Aberglauben noch für uns, den du vielleicht bis heute, lebst du die aus? Oder ist es etwas, was du abgespeichert verworfen hast oder gar nichts mehr mit dir macht?
Also das Einzige, woran ich mich halte, also ich pfeife zu Hause und ich weiß nicht, kennt ihr diesen Aberglauben, dass man nicht mit den Beinen wackeln soll, wenn man irgendwo sitzt?
Ich glaube, den hatten wir noch nicht.
Nee, den hatten wir nicht.
Weil, du kannst dir vorstellen, wir haben über 100 Aberglauben schon in diesem Podcast, aber den hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Warum? Wie mit den Beinen? Also wenn du jetzt ganz normal sitzt, dann wackelt man so, oder was?
Wenn man so mit den Füßen schaukelt.
Ah, so?
Ja.
Ah, okay. Warum sollte man das nicht machen?
Meine Mutter sagt da immer, ich weiß nicht, ob die Demonov oder Diavol sagt, die sagt immer so, Demonov kachaisch.
Also, dass man
so,
die Dämonen.
Ja, dass man damit irgendwie so böse Geister hervorruft.
Ich finde das interessant.
Ich bin einfach noch so fasziniert, weil wie kann es sein, dass wir jedes Mal noch einen neuen
Neues,
Aberglauben,
ne?
hören?
Ich finde es auch crazy.
Wo kommt der denn her? Vor allem, und wie willst du denn mit den Beinen?
Das hörst du dann auch noch immer, wenn du dann so kurz davor bist, das zu machen und denkst dir, nee, jetzt.
Ja, ich höre immer alles. Aber das Einzige, woran ich mich halte, ist, dass man nichts an sich selber zeigen darf.
Ja,
ja.
Ja,
so,
ja.
Man
keine
irgendwie
Verletzung
erzählt.
Oder
ja, genau,
so.
Ja,
genau.
Man merkt, du bist auf jeden Fall auch in einem abergläubischen Haushalt aufgewachsen.
Doppelt.
Genau. Ja, vielen, vielen Dank dir, Steven, fürs Erzählen, für deine offenen Worte. Danke, dass du hier warst.
Danke, dass ihr mich hier aufgenommen habt.
Na klar.
Sehr gerne.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Gibt es noch irgendwas, was du am Ende loswerden möchtest?
Vielen Dank euch, dass ihr mich hier so herzlich aufgenommen habt. Und an alle Leute, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie ich zu dem Zeitpunkt. Ich wünsche euch allen ganz viel Kraft. Teilt gerne diese Folge, falls ihr dazu relaten könnt. Alles wird besser. Ich glaube an euch alle. Und ihr könnt mir jederzeit gerne privat auf TikTok schreiben. Ich antworte auf fast alle Nachrichten, die ich bekomme.
Oh, das ist so schön. Ja. Steven, vielen, vielen Dank dir für deine Worte. Danke, dass du hier warst. Hat uns sehr gefreut. Und wir sagen,
baka, baka, baka.
Baka,
baka, baka, baka, baka, baka.